rhythm that heavy.
Just call me when you have arrived, and then I'll call Lisa, and then we'll meet at the Meisterhäuser, I guess at 2 or 2.30 or something, but I'll tell you then. Well, yeah, sure. I mean, there's a large road in front of this house, so that's no problem.
Tag auch. Es ist schön, dass, wenn ihr uns jetzt hört, ihr wahlweise morgen nach Dessau fahren könntet, zur Eröffnung des Werkleitsfestivals Modell und Ruine, oder aber, es ist schon passiert, am Samstag, wenn ihr uns Montag hört. Uns heißt der Alexander Klose, einer der künstlerischen Leiter des Festivals, und mein Name ist Ralf Wendt. Wir beide sitzen bei dem, was wahrscheinlich weltweit so ein bisschen bekannt ist, diese Fassade des Bauhaus-Cafés eigentlich. Das heißt, so eine Art Entree-Situation zu einem Ensemble von Gebäuden, in denen Menschen heutzutage wahrscheinlich eher dem folgen, was so der Ruf einer vielleicht vergangenen Epoche ist, die die Moderne zumindest aus Deutschland heraus in Form gegossen hat. Und das Festival fragt aber ein bisschen weiter, also spannt den Rahmen der Untersuchung der Moderne ein bisschen weiter, und das wäre auch so ein bisschen mein Entree für unser Gespräch, Alexander. Wie kam es eigentlich zu dieser, zu diesem ja doch eher umfassenderen Betrachten des Begriffs, oder führt ja auch zum Titel sozusagen Modell und Ruine?
Im Grunde waren das zwei Bewegungen, die unabhängig voneinander waren und die dann relativ schnell zusammengeführt haben. Diese Idee, dieser Titel Modell und Ruine, der existierte nämlich eigentlich schon. Der war irgendwie mal da zwischen Daniel und mir, Daniel Herrmann, Leiter von Werkleits, mit dem zusammen ich das kuratiere. Und ich war sofort begeistert von dem Titel, oder wir beide, und wir haben irgendwie eine ganze Zeit immer darüber gesprochen, was das eigentlich für Potenzial eröffnet. Und dann parallel war eben diese Frage offen, ja, das nächste Werkleitsfestival, und da ist ja das Bauhausjubiläum, und eigentlich passt das doch gut. Und eigentlich passt es doch sehr gut, weil es irgendwie diesen Anspruch des Bauhauses zu subvertieren scheint, irgendwie zu untergraben scheint, wenn man erstmal von Ruine spricht. Oder dann denkt man natürlich sofort auch an die Ruinösität dieser Ideale, der Utopien, mit denen das Bauhaus und die ganze Bauhausmoderne verbunden wird, das sogenannte Scheitern des Städtebaus, jedenfalls in den westeuropäischen Ländern und auch in Amerika in den 50er, 60er, 70er Jahren, die ganze Tristesse von so Ghettos und so, alles sozusagen die realisierten Utopien der Zwischenkriegszeit, die alle irgendwie im Schlamm stecken geblieben zu sein scheinen, und auch die Bestandsaufnahme, dass man das Gefühl hat, diese Moderne, die den Anspruch gehabt hat, ewig zu wehren und deswegen auch ganz schnell klassisch genannt wurde, die ist irgendwie schneller veraltet als irgendwas anderes. Deswegen war uns dann relativ schnell klar, okay, das ist eigentlich ein guter Titel, und wir wollen ja auch gar nicht jetzt in die allgemeine Heldenverehrung des Bauhausjahres, Jubiläumsjahres einstimmen, sondern wir wollen ja eigentlich sowieso über was anderes reden, eher sozusagen über das mögliche tiefere Grundlagen oder das, was vorher angefangen hat und nachher darüber hinaus weist. Und auch deswegen fanden wir so ein eher, soll man sagen, vielleicht strukturelle Fragestellung sehr interessant, in der das Bauhaus erstmal gar nicht vorkommt und dann immer so von der Seite reinschleicht.
Aber Dessau sehr wohl vorkommt. Das ist ja trotzdem auch ein Ort der weitergehenden, wenn man ja der früheren Grundlagen von etwas, was naja, Anspruch an gesellschaftliches Wohnen miteinander und so weiter erhebt, findet ja in Dessau trotzdem auch seinen Ausdruck, und das habt ihr auch tatsächlich im Programm. Also es gibt ja auch eine Referenz zum Ort. Wie seid ihr an die Orte überhaupt rangegangen? Also es ist ja jetzt aus Halle heraus, beziehungsweise in deinem Fall aus Berlin heraus, so eine Art, okay, ich gucke mir das Setting an. Wie hat die Auswahl funktioniert der Orte und letztlich dann auch, wenn man so will, der Infrastruktur des Festivals, was wir jetzt erleben können?
Also über Dessau könnte ich jetzt stundenlang reden. Also ich meine, das Erste war, wir hatten ursprünglich gedacht, wir machen das in Halle, und dann war sehr schnell klar, nee, ich meine, wir machen was zum 100-jährigen Jubiläum des Bauhaus, und das interessanteste und für uns bis heute relevanteste Bauhaus, das war natürlich nicht in Weimar, sondern in Dessau. Dessau ist weit weniger bekannt und scheint irgendwie so links liegen gelassen. So ein bisschen schon allein deswegen dachten wir, na komm, dann gehen wir da hin. Und dann haben wir da eigentlich wahnsinnig tolle Bedingungen vorgefunden. die auch unserem Modell- und Ruinevorhaben total entgegenkamen, weil es in Dessau ja neben diesen ganzen Relikten einer Moderne, die hier mal großartig war, aber eigentlich seit nach dem Krieg und spätestens seit nach der Wiedervereinigung nicht mehr wirklich glänzt, gibt es hier halt lauter glänzende Überbleibsel aus der Moderne davor, aus der Moderne des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts in Form des Georgengartens, der Teil des Wörlitzer Gartenreiches ist, UNESCO-Weltkulturerbe, wo lauter gebaute Ruinen rumstehen, also ein Stichwort für uns. Und das Ganze befindet sich auch noch direkt vis-à-vis von dem Ensemble der Meisterhäuser von dem Bauhaus. Da gibt es einen Kreisverkehr in Dessau, an dem praktisch wie in so einem Western, Shootout? Nee, Quatsch, wie heißt denn das? Fällt mir das Wort nicht ein. Wenn die Helden sich am Schluss gegenüber stehen, stehen sich da eben die klassische Moderne und diese Moderne um 1800, die wir da mit ins Spiel bringen, stehen sich gegenüber und gucken sich an, nämlich in Form von so einem nachgebauten Portal von einem Saturn-Tempel auf dem Forum Romanum, genannt die Sieben Säulen, was den Eingang zum Georgengarten bildet, und den Bauhaus-Meisterhäusern und der Mauer drumherum, im Volksmund auch Klagemauer genannt, mit so einem kleinen Kiosk von Mies van der Rohe, und befragen einander eigentlich. Das heißt, wir mussten uns im Grunde nur in die Mitte stellen und immer so drehen und konnten dann immer in die eine und die andere Richtung fragen, und eigentlich haben wir auch so ein bisschen unser Konzept geschrieben und unsere Künstlerinnen eingeladen, sich auf diese Situation einzulassen, die sich im Park dann noch mehrfach wiederholt und spiegelt.
Der, wenn man so will, Hauptort des Festivals ist ja nicht tatsächlich ein, naja, also Part des Bauhauses, sondern ihr habt was anderes gewählt. Was ist das für ein Setting fürs Festival? Für alle, die jetzt noch nicht da sind oder waren?
Also es gibt einen Ort, der sich dann so nach und nach als Festivalzentrum herauskristallisiert hat. Das ist das ehemalige herzogliche Mausoleum. Das befindet sich sozusagen zeitlich genau zwischen unseren Polen. Das ist also wie so eine Art Relais. Das ist nämlich im späten 19. Jahrhundert noch in so einem krassen Historismus erbaut, aber schon aus Beton und Stahl. Aber außenrum ist eben so eine byzantinische Fassade, und innen drin gibt es Reliefs, die sehen aus wie aus, auch wie aus Byzanz oder irgendwie aus Griechenland, aus der griechisch-orthodoxen Kirche. Und da drin werden mehrere Arbeiten gezeigt und so ein Ausstellungsvermittlungsprojekt namens Atlas, das wir gemacht haben. Und das ist im Grunde so ein Zentrum, aber eigentlich kann man sagen, es gibt einen Ausstellungsparcours, und der umfasst einfach diese verschiedenen Elemente, also die modernen Meisterhäuser und dann eben die ganzen verschiedenen klassizistischen gebauten Ruinen, Relikte, Ruinenbrücken und so weiter, die sich über den Georgengarten verteilen, und dazwischen ist irgendwo auch das Mausoleum, und eigentlich ist es polyzentrisch.
Ja, inklusive Infrastruktur auch, die Dessau ohnehin zu bieten hat, denn Werkletz hat ja auch ein kuratiertes Filmprogramm, wo Florian Wüst einmal mehr auch zugange war und wir sowohl im Mausoleum als auch im Kiez, das ist ein etablierter Ort für Programmkino in Dessau, Filme zu sehen kriegen. Ich habe jetzt hier euer schönes, quasi übersichtliches Modell und Ruine Faltblatt vor Augen. Faltblatt ist eigentlich ein Plakat, wenn man es jetzt mal aufklappt. Ich mache das mal. Übrigens, bis zum 10. Juni haben Sie Gelegenheit, hierher zu schauen. Es gibt natürlich auch ein Live-Programm, wo dann diese Dauer so ein bisschen in Frage gestellt wird. Vielleicht können Sie auch öfter mal herkommen. Es ist jeweils ja nicht so wahnsinnig weit, weder von Halle noch von Berlin. Aber wir haben sozusagen auf einen Blick die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler und mehr oder weniger, soweit ich das entnommen habe, viel Exklusives, ne? Also Neuproduktionen fürs Festival von Leuten, die auch gerade zum Beispiel in Venedig auf der Biennale zu sehen sind. Kannst du einen kurzen Überblick geben? Sieht ja sehr schön aus. Also wir haben ja hier so eine Skizze von dem, was du gerade polyzentrisch beschrieben hast. Da sind die Arbeiten auch frei verteilt. Was sind das für Leute? Wie ist denn die Auswahl entstanden? Wir gucken ja sowieso noch ein bisschen rein, exemplarisch, aber vorher können wir ja mal einen Überblick geben.
Das ist wieder so eine Werkleitz-Festival-typische Mischung aus Nachwuchs, Künstlern im weiteren Sinne, Künstlerinnen und ein bisschen etablierteren Positionen. Diesmal gibt es vielleicht mehr Berühmtheiten oder fast Berühmtheiten als früher. Das hat sich aber auch so ein bisschen zufällig ergeben. Und außerdem ging es uns natürlich darum, dass es auch eine Mischung ist aus wirklich so fast lokalen Leuten, wie zum Beispiel Magdalena Rude, die halt von der Burg Diebichenstein-Halle kommt, da auch als künstlerische Mitarbeiterin nach wie vor tätig ist und ihre Arbeit im Meisterhaus zeigt. Und ganz internationalen Künstlerinnen wie zum Beispiel Angela Ferreira, die aus Mosambik kommt und in Portugal und Südafrika zu Hause ist. Die allermeisten dieser Arbeiten sind in der Tat komplett für dieses Festival neu konzipiert und realisierte Arbeiten. Und auch die drei sind es, glaube ich, die nicht völlig neu sind, sind hierfür sozusagen neu gedachte Neuauflagen. Insofern, dem Ruf werden wir wieder gerecht. Es gibt ganz viel Neues zu sehen. Wir gehen ja nachher nochmal durch, aber vielleicht jetzt so ganz schnell. Also es gibt drei Arbeiten in den Meisterhäusern zu sehen, zwei im Moholy-Nagy-Haus, und zwar die von der schon erwähnten Magdalena Rude, das ist eine Audioarbeit, und von Christoph Girardet, der in der Tat schon mal bei einem Werkleitsfestival war oder irgendwie so ein bisschen sozusagen zu den weitesten Freundeskreis gehört. Videoarbeiten sind von ihm zu sehen, und in dem Gebäude daneben, in dem Feininger-Haus, in dem ehemaligen, zeigt Haris Epaminonda, die diesjährige Gewinnerin des Silbernen Löwen auf der Venedig-Biennale, das ist der Preis für die beste Nachwuchskünstlerin, zeigt so eine Art unsichtbare Skulptur. Dazu kann ich ja später noch was sagen. Dann über den Park verteilt gibt es eine ganze Reihe verschiedener Positionen, also zum Beispiel Michael Beutler, Aram Bartol, Andrea Pichel, alle um das ehemalige Schloss, das immer in Planen eingerüstet, genau in der Mitte ist, herumgruppiert. Romain Löser, ein französisch-Berliner Künstler, zeigt im sogenannten Fremdenhaus eine Arbeit, die sich mit Logistik und Fremdheit auseinandersetzt. Cornelius Grau auf dem Weg zum Mausoleum, seltsam quietschige, an das Bauhaus erinnernde, aber irgendwie sozusagen durch so eine psychedelische Mangel gedrehte Skulpturen. Dann im Mausoleum selber gibt es ein Modell, das ist hier nicht bei dem offiziellen Künstlerprogramm vorbei, nichtsdestotrotz sehr erwähnenswert, von einem anderen Hallenser Künstler, nämlich Jan Herzog. Der hat ein Stadtmodell der Stunde Null von Dessau aus Keramik angefertigt und gebrannt, was da jetzt in diesem Mausoleum steht und ziemlich beeindruckend ist. Und im Mausoleum ist auch Hasib Ahmed, das ist ein amerikanischer Künstler in Brüssel, leben, der noch einen anderen Außenort sozusagen ins Spiel bringt. Der verbindet nämlich die Belüftungsanlage im Mausoleum mit der Ruine eines Windkanals auf dem ehemaligen Junkerswerk, was vielleicht sozusagen der hochmodernste aller industriellen Orte in Dessau zwischen den Kriegen war und auch in der Nazizeit. Was eine ziemlich spannende und ziemlich komplexe Arbeit ist. Und dann, wenn man dann vom Mausoleum wieder rausgeht und noch weiter Richtung das andere Ende des Parks, dann kommt man noch bei Nikolaus Gansterer vorbei, ein österreichischer Künstler, der mehrere seltsame Installationen gemacht hat, die sich mit Zeit und Zeitlichkeiten auseinandersetzen. Und ganz hinten Rosa Barber, auch eine ziemlich etablierte künstlerische Position, Italienerin, die in Berlin lebt, die so eine Art moderne Skulptur oder seltsam moderne Skulptur, die aber auch mit Audio und Licht wirkt, also so eine Art spektakuläre Skulptur auf das sogenannte Vasenhaus gesetzt hat.
Das ist was? Das Vasenhaus?
Ja, das Vasenhaus heißt, glaube ich, Vasenhaus, weil das irgendwie so eine Vasenform hat tatsächlich. Also ganz viele von den Gebäuden hier in diesem klassizistischen Garten sind im Grunde so sprechende Gebäude. Also das war auch etwas, was uns von Anfang an so interessiert hat. Es gibt ja, also erstens gibt es eben wirklich diese gebauten Ruinen. Und das heißt, das sind Gebäude, die sind von Anfang an eigentlich, dienen sie keinem anderen Zweck, als Bild rezipiert zu werden und irgendwie als Modell eigentlich für sozusagen, wie man auf die Vergangenheit guckt und dabei bestimmte Sachen heraufbeschwört und wie man damit vielleicht auch in Richtung einer anderen oder besseren Zukunft denkt. Das sind irgendwie so wie so Zeitbeschwörungsvehikel. Und eigentlich auch alle anderen Gebäude in dem Park, also zum Beispiel das Fremdenhaus, das vier verschiedene Fassaden aus verschiedenen Zeiten dran gepappt hat. Also verschiedene Stile, verschiedene Zeiten, ne, sind so konzeptuelle Gebäude. Man könnte auch irgendwie sagen, so wie postmoderne Gebäude. Also eben das Gegenteil von reinem Stil, aber auch nicht jetzt ein Klassizismus, also eine Historie, die da heraufbeschworen wird, sondern das Signifikante ist, dass eben diverse Zeiten heraufbeschworen werden. Und das Vasenhaus ist halt auch so ein Gebäude sozusagen in diesem, ist auch wie so eine Art Spielpark für Adlige gewesen, den man da gebaut hat, an dem man halt dann bestimmte Sachen erleben kann und sehen kann, bestimmte Gefühle hat.
Jetzt ist aber ja tatsächlich in der Frühmoderne in Dessau ganz viel auch gebaut worden, wo ich mich immer als Besucher gefragt habe, was hat die denn eigentlich daran gereizt, tatsächlich von vornherein so etwas wie eine Ruine, also eine ruinöse Reminiszenz an etwas zu bauen. Es gibt da ja im Wörlitzer Park beispielsweise oder auch in der Stadt selber immer wieder so eine Referenzen, die, was ist das? Also wo kommt denn das her? Diese Lust auf das Moment der Ruine sozusagen, also auf das Moment der Gebrochenheit, nicht mehr Nutzen, aber Ablesbarkeit oder so. Das findet man ja sonst kaum irgendwo.
Ich weiß nicht, also ich würde sagen, man findet es eigentlich ziemlich viel, wenn man anfängt, das zu sehen. Ja, okay. Für uns ist das im Grunde konstitutiv für den Beginn einer Moderne, für die wir uns interessieren, weil, wir haben das so genannt, weil es da eine Zeitachsenmanipulation stattfindet, die typisch ist für diese Moderne, also dass man eben irgendwie in Zeiten und auch Räumen rum switcht. Und sich von da sozusagen die Vorbilder holt. Und klar, einerseits hat man so dann zum Beispiel das Weiße Haus oder irgendwie sozusagen die Revolutionsarchitektur der Französischen Revolution und so. Das ist natürlich alles sozusagen aus der Vergangenheit, aus so einer idealisierten Vergangenheit in die damalige Gegenwart kopiert, in der Absicht, ein Template für die Zukunft zu schaffen, für eine bessere Gesellschaft. Aber gleichzeitig bringt ja diese Art von Zeitachsenmanipulation auch schon, also legt schon nahe, dass man auch darüber nachdenkt, dass eben das Vergangene untergegangen ist und man es ja als Untergegangenes findet. Also in dieser Zeit finden ja die ganzen ersten großen Ausgrabungen statt. Die Winkelmannsche Antike, der Winkelmann zum Beispiel, der war ja eben so ein Archäologe, der hat halt, Troja, oder? Ausgegraben.
Troja war Schliemann, ne?
Nee, das war Schliemann, stimmt. Was hat denn Winkelmann ausgegraben?
Ich glaube, das ist Ägypten.
Ja, ja. Und in der Zeit wurde auch Palmyra zum Beispiel angefangen auszugraben und so. Und das heißt, die damals im Entstehen begriffenen oder schon in voller Blüte befindlichen Imperien, wie zum Beispiel vor allen Dingen natürlich das United Kingdom, die waren ja auch die größten Ruinenfans in den ersten 100, 150 Jahren, die Erfinder des Tourismus und so weiter, die haben eben angefangen, ihr eigenes Empire so zu sehen als etwas, was auch in der Zukunft irgendwann mal untergegangen sein wird und sozusagen ihre eigene Pracht zu genießen in diesem Gefühl, dass das auch noch prächtig aussehen wird, wenn es dann mal untergegangen ist. Gleichzeitig aber natürlich auch, ist auch so ein Vanitas-Gedanke natürlich, auch so ein, also alles ist vergänglich und auch wenn das jetzt so aussieht, als ob wir sozusagen für ewig wären, wird das eben mal vorbei sein. Im Übrigen, selbst die Nazis hatten das ja mit ihrem tausendjährigen Reich. 1000 Jahre sind lang, aber 1000 Jahre sind eben auch nur 1000 Jahre. Das ist zwar klar vom Christentum geklaut und damals war sozusagen der Zeithorizont auch nicht viel größer. Trotzdem, da gab es die sogenannte Ruinenwerttheorie, zugegebenermaßen ein bisschen umstritten, ob die wirklich verwendet wurde, aber ich finde es plausibel, nämlich, dass man Gebäude plant, die Planung von Germania und sowas, die machen deutlich, was ich damit meine, die halt auch noch gut aussehen nach hunderten von Jahren, wenn die schon so vor sich hin krumpeln. Im Unterschied jetzt zu so einem Billo gebauten DDR-Plattenbau zum Beispiel, der sieht halt einfach scheiße aus, wenn man den sieben Jahre lang vor sich hin krumpeln lässt. So, das heißt, damit habe ich schon so ein bisschen so eine Strecke dessen beantwortet, was du gefragt hast. Es gibt so eine Futur 2, also eine es wird gewesen sein, Choreografie oder Dramaturgie in den Ruinen, die, glaube ich, ganz wichtig ist, weil Leute sich eben immer spiegeln in ihrer Gegenwart als zukünftig Vergangenes und das macht irgendwie eine ganze Menge von Räumen auf. Was die Planung von Zukunft, den Umgang mit Gesellschaft und mit gesellschaftlichen Formen, mit Entwicklungen angeht, was entweder Eskapismus sein kann oder im Gegenteil Aufruf dazu, jetzt aktiv zu werden, was auch hämisch sein kann natürlich. Wir haben in unserem Katalog, der da relativ viel Texte versammelt, die sie um diese Fragen kreisen, haben wir auch so einen Klassiker der Ruinenliteratur von einer englischen Autorin namens Rose Macaulay in Teilen neu übersetzt und da reingebracht. Dieses Buch heißt Pleasure of Ruins, also die Freude an Ruinen oder sowas. Ruinenliebhaberei ist auch schon übersetzt worden. Und da zählt sie, und das ist auch der Teil, den wir übersetzt haben, da zählt sie einfach über Seiten nur verschiedene Formen des Liebhabens von Ruinen auf. Und das ist alles ziemlich triftig, und das reicht eben genau von solchen eher philosophischen oder theologischen Reflexionen bis zu natürlich so ganz banal mit Stein, Hammer und Meißel dahingehen und irgendwie was abklopfen oder, ne, wie bei der Berliner Mauer, oder was einritzen. Oder sich da vorstellen und sich fotografieren, wie das heute halt alle machen.
Bevor wir losgehen, gibt es noch etwas, was wir nicht sehen können, nämlich das Filmprogramm. Kurzer Abriss zur Auswahl. Was ist denn da die Bandbreite?
Oh, scheiße, da muss ich selber erstmal gucken.
Ja, eher inhaltlich, nicht vom Titel her. Ja. Eher sozusagen, was das für Themen aufmacht, sowas. Also was gibt es sozusagen an den beiden quasi Filmorten inhaltlich zu sehen? Jetzt gar nicht so sehr, da könnt ihr selber gucken, auf der werkleits.de Seite gibt es das Programm natürlich. Aber vielleicht inhaltlich, wie ist denn da der Zugang von Florian gewesen?
Der ist wieder sehr politisch, wie immer, sehr stark konzentriert auf mehr oder weniger gegenwärtige Entwicklungen, Geschichtspolitik, Umgang mit Geschichte, die Herstellung von so komischen anachronistischen Räumen, was heute eben wieder passiert, also sowas Ähnliches wie gebaute Ruinen vor 200 Jahren, dass man... Also dieser komische Neohistorismus zum Beispiel, mit dem Städte wieder errichtet werden und die bürgerliche Stadt des 19. Jahrhunderts zum Ideal erhoben wird, der Umgang mit den Ruinen oder Halbruinen der gerade erst untergegangenen Vergangenheit, wie zum Beispiel eben der relativ rücksichtslose Umgang mit DDR-Relikten in dem wiedervereinigten Deutschland. Solche Themen verfolgt er über eigentlich städtische Schauplätze, die von Berlin, Dortmund und Magdeburg über Białystok in Polen und Skopje bis zu einem Ort mit dem schönen Namen Asbestos in Kanada reichen. Eigentlich überall gibt es diese, wie ich gesagt habe, diese Anachronismen, diese Übereinandergeschichtetheit von verschiedenen Zeiten als eine politische Bewegung.
Okay. Jetzt begeben wir uns mal von diesem glänzenden...
Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu dem von mir schon erwähnten tollen Kreisverkehr, wo sich Moderne und klassisch Moderne angucken, und dann durch die sieben Säulen durch. Und dann kommen wir erstmal zu Angela Ferreira Zip-Zap Circus.
Es war einmal, so fangen Märchen an. Es war einmal, als man sie ein.
Über den Begriff der Geschichte, These 9. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Was heißt denn eigentlich Stunde Null?
Das so, was hat er denn da? Was ist denn Stunde Null?
Stunde Null ist halt die Situation unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Also die Situation, aus der dann im Osten auferstanden aus Ruinen erwächst. Und im Westen lauter so Stadtmodelle, da gibt es nämlich diverse neun an der Zahl, soweit ich mich erinnere, an verschiedenen Städten. Da hat man dann immer so ein Stunde Null Stadtmodell, also wo man halt die Stadt in Trümmern sieht. Und dann hat man aber immer noch ein Modell von 1958 oder so und dann noch eins von 1980. Also man kann immer sozusagen diese Progression sehen und dass halt, dass es schrecklich war, aber ganz schnell überwunden wurde. Wir fanden aber hier für Dessau, wir hatten das Gefühl, es ist hier immer noch Trauerarbeit zu leisten. Es ist irgendwie, das wurde uns auch bestätigt von vielen Leuten, die reagieren hier auf die Interventionen im Park. So, schon da sind zum Beispiel Nikolaus Ganzterer webt so einen von diesen Torbögen mit Spinnweben ein und die Leute haben total positiv drauf reagiert. Meinten, ob wir das auch mit dem Rathaus machen würden und so. Also es gibt so ein Gefühl anscheinend, so ein vorherrschendes Gefühl, dass man irgendwie so stehen gelassen worden ist. So. Und deswegen dachten wir, dass es in vielerlei Hinsicht vielleicht dieser Stadt verwehrt worden ist, anders als anderen Städten, die dann wieder neuen Glanz bekommen haben. Oder die eben auch einfach restauriert worden sind, was hier nicht passiert ist. Man findet die Stadt gar nicht. Wenn man aus dem Bahnhof Richtung Innenstadt geht, das ist wirklich seltsam. Das war mal eine prächtige Residenzstadt und gleichzeitig voller Industrie und Leben. Und jetzt findet man sie eigentlich nicht. Man fragt sich immer, ja, wo ist jetzt die Stadt? Also man hat das Gefühl, das ist irgendwie, das ist einfach nie mehr wirklich auf die Beine gekommen. Und deswegen, so kamen wir auf die Idee. Ich meine natürlich auch, weil ein Stadtmodell und Ruine, also ein Modell von Ruinen ist halt, führt natürlich den Titel auch einfach wortwörtlich zusammen. Aber dass das vielleicht auch jetzt nicht nur so platt und geschmacklos oder vielleicht gar revanchistisch ist, sondern dass es auch wichtig ist, diese Emotionen aufzurufen nochmal. Und eben um sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, wie krass das eigentlich war. Und wovon das ausgegangen ist. In Dessau ist es öfters so als Laboratorium der Moderne bezeichnet worden. Das ist schon sehr oft über sehr viele Orte gesagt worden, zugegebenermaßen. Aber in den 20er und frühen 30er Jahren war das hier ein Ort sehr fortschrittlicher Politik. Das Bauhaus ist hierher gekommen und einige der sozusagen innovativsten Industrieschmieden der Welt waren hier zu Hause, ganz vorne natürlich Junkers. Aber nachher wurde hier dann eben zum Beispiel auch das Zyklon B für Auschwitz produziert und ein großer Teil der Forschung und auch der Produktion für die schlimmsten Kriegswaffen der Nazis hat hier stattgefunden. Das heißt, sozusagen die Moderne in all ihrer schrecklichen Ambivalenz, die ist irgendwie in Dessau historisch zu finden und vielleicht ist das auch ein Grund, warum das immer noch so am Boden liegt, weil wie der Direktor des Stadtarchivs, mit dem wir auch zusammengearbeitet haben, die machen so ein kleines stadtgeschichtliches Kabinett im Mausoleum, in seinem Text zu diesem Kabinett so schön formuliert hat: Schrecken und Grauen gingen von Dessau aus und Schrecken und Grauen kamen in die Stadt zurück. Sie ist halt wirklich platt gemacht worden.
So, eigentlich haben wir jetzt einen sehr schönen Blick durch den von dir beschriebenen, ist ja kein Torbogen, sondern diese Säulenreihe, diese Reminiszenz.
Genau, ein Portal. Oh,
das Portal, genau. Säulengestütztes Portal. Und dahinter sehen wir. Dahinter sehen wir.
Ich hab's schon vergessen.
Dahinter sehen wir eine Arbeit von Angela Ferreira, die heißt Zip Zap Circus. Also eigentlich Zip Zap Circus School. Das ist das Modell eines nicht realisierten Modells aus den 1990er Jahren von einem mosambikanischen Architekten, der sehr beeinflusst war von der klassischen Moderne, wie ich von Angela Ferreira gelernt habe, sehr viele Künstler, Architekten, Kulturschaffende ihrer Generation, die in dieser kolonialen und postkolonialen Situation aufgewachsen sind in afrikanischen Ländern, weil die nämlich diese Länder eigentlich wunderschön ausstaffiert hat und man dann aber im Laufe der Zeit gelernt hat, dass sie eben auch mit Schrecken verbunden ist. Und genau daran arbeitet sie sich ab. Sie nennt das auch, sie macht sowas wie eine Archäologie der Moderne eigentlich, aber aus dieser kolonialen, postkolonialen Situation heraus, in der sie aufgewachsen ist. Und diese Schule, diese Zirkusschule, die ist halt nie realisiert worden, weil die keine Kohle dafür hatten. Und sie konfrontiert das mit einem Modell von Mies van der Rohe, also einem der allergrößten, wichtigsten, bedeutendsten Meister der klassischen Moderne, der Unmengen Häuser gebaut hat, der ganz am Anfang seiner Karriere mal ein großes Modell gebaut hat für das Sammler-Ehepaar Kröller-Müller aus Holland. Das hätte das Kröller-Müller-Museum werden können, ist es aber nicht, weil die haben sich dagegen entschieden. Sie haben ihm aber trotzdem immer ein 1:1 großes Modell gebaut auf Rollen, was er da in dem Park von denen, wo das hin sollte, rumschieben konnte, um auszuprobieren, wo der ideale Standort ist. Und genau so ist dieses Modell des niemals realisierten Zip-Zap Circus School eben auch auf Rollen montiert. Jetzt erstmals in Dessau, das ist schon diverse Male an verschiedenen Orten realisiert worden, aber das reagiert halt immer anders auf die Orte. Und jetzt zum ersten Mal wirklich in einem Park und mit Rollen drunter. Und drumherum wird jetzt auch noch ein 1:1 Nachbau von dieser Mauer, die wir hier auf unserer anderen Seite sehen, mit dem Mies-Kiosk drinne, drumherum gestellt, sodass diese Situation praktisch in unmittelbare räumliche Nähe gebracht wird. Und auch die Frage natürlich, was ist denn das eigentlich, so ein Modell? So ein Holz mit Leinwand drauf getackert. Das, auf dem Foto sieht es halt aus wie ein echtes Haus, aber es ist ja nur so eine Staffage, wie so ein Potjomkinsches Dorf oder so. Das wirft irgendwie interessante Fragen auf. Was für einen Stellenwert hat das eigentlich? Es hat kein Fundament. Es landet nur so, aber ganz viele Häuser heutzutage haben ja auch kein Fundament und stehen nur kurz da und sind da, um wieder abgeräumt zu werden. Man könnte auch sagen, ein Modell ist eben etwas, was immer noch kurz vor der Realisierung ist und deswegen sozusagen das utopische Potenzial beibehält, dass ein gebautes Haus dann irgendwie verspielt.
Ja, oder eben Anstöße gibt. Also es gab ja unlängst, also vor 2 Monaten hier, eine Intervention, die mit einem Tiny House, also einem nachgebauten Bauhaus, in dem über mehrere Wochen lang Aktionen stattfanden, was jetzt tatsächlich in Kenia und Tansania, glaube ich, dazu führt, dass dort Auseinandersetzungen stattfinden über Neubau von, also Arten von Neubau von Wohnungen. Gab es dieses Modell hier auch in Mosambik? Wurde das dort auch schon gezeigt?
In Mosambik nicht, aber in Kapstadt wurde das schon gezeigt. Da war der allererste Ort und da sollte nämlich auch diese Schule ursprünglich realisiert werden. Und dort hat sie hat ja eben diesen Architekten kennengelernt und dann irgendwie 20 Jahre oder 15 Jahre nach dem Scheitern dieser Pläne praktisch das in Teilen realisiert. Auch in so einer Gegend, in der eben genau die Kinder aus so Slum, armen Familien leben, für die diese Schule eigentlich gewesen wäre. Und da dann auch als so einen sozialen Ort natürlich, ein Veranstaltungsort, wo man genau diese Dinge thematisiert, also Stadtentwicklungsprozesse und so weiter.
Ja, yeah. And we've just finished the Mies van der Rohe picture. So.
Yeah, great. Looking actually good. I had hoped that this would already be erected when you arrived.
Yes, I was also
but
hoping.
But maybe 20 years later or 30 years later, he was glad.
Maybe
that this was part of his portfolio.
This is not his best thing.
Come on.
Yeah, exactly. Because this is not what we read as Mies van der Rohe. Although that is, you know, the milk bar is very much, no? Yeah. It is completely.
Yeah.
My assistant, when she was growing it up at the beginning, you know, that doesn't look like anything. And then as she was, you know, putting it into AutoCAD, she was saying, "This is beautiful, it's absolutely beautiful." I said, "I know, well, it's Mies van der Rohe, what do you expect? You know, it's going to be a shit." But this is not such a shit. But this was one of his earlier buildings, you
yeah,
know.
Sure.
So.
Wir kommen jetzt bei Michael Beutler vorbei. Das ist eigentlich auch ganz lustig, weil der macht einen Plattenbau aus Stroh. Also, ich meine, natürlich nicht wirklich einen Plattenbau, aber er presst mit Hilfe von Bäumen, die hier vor Ort zersägt worden sind, also gefällt und zersägt worden sind. Die standen nämlich da, wo mal das Küchengebäude stand und jetzt nur noch das Portal des Küchengebäudes steht, was natürlich auch schon so als Ruine mal dahingestellt worden ist, so ein bisschen wie der Portikus in Frankfurt am Main. Da auf der Kubatur, auf dieses irgendwann in der Zukunft wieder zu errichtenden Küchengebäudes, baut er aus Strohballen, die er eben mit diesen zersägten, dort gefällten Bäumen in Form bringt, baut er so eine hausartige Struktur auf, aus 3 verschiedenen, sozusagen standardisierten, seriell hergestellten und gepressten Formen.
Ja, schön zu sehen. Auch neben einem
Danke mal die Säulen.
Ja, mit verschiedenen säulenartigen Öffnungen und dann so Runden. Das ist ja so eine Signatur von modernen Gebäuden. Irgendwie so ja. Schiff, dass man irgendwie das Schiff aufruft.
Ja.
Der macht ja immer so Prozesskunstwerke, wo er immer so eine Art Bauhüttensituation hat oder so. Und dann ein Team von Leuten, die über eine längere Zeit an so einer Struktur arbeiten. Und so ist hier auch eben so eine Bauhütte. Da hinten sieht man irgendwie diese Pressen, sind halt gekommen, haben sich erstmal ihr Werkzeug gebaut und dann das Material anliefern lassen und dann angefangen aus diesem Werk mit diesen Werkzeugen und mit dem Material die eigentlichen Baumaterialien zu bauen und dann eben in so einem Prozess entsteht dann langsam so eine Art Architektur, die jetzt hier halt Stroh hinter so klassizistischen Säulen, zum Säulenportikus.
Es wäre eigentlich hübsch, wenn das noch weitergebaut würde während des Festivals, aber...
Ja, aber so richtig hoch ist es ja noch nicht.
Wiederaufbau des Küchengebäudes am Schloss Georgium. Das ist schön, dass das so passt.
Baut ihr eigentlich während der Laufzeit weiter?
Das oder? Sieht vor allen Dingen ein bisschen aus nach einem Bett in Kornfeld, oder? Es ging ja darum, die Kubatur des alten Küchengebäudes, also ähnlich wie beim Berliner Stadtschloss, also wieder in groben Zügen sichtbar zu machen. Und ich glaube, das ist hier in diesem Herstellungsprozess auf wunderbare Weise gelungen.
Mhm. Das ist schön, dass du das mit dem Berliner Schloss vergleichst.
Ich hatte ja, darum geht's. Also da ist
ja,
der Wiederaufbau des Küchengebäudes am Schloss Georgium. Das ist eine Kooperation mit dem Rotary Club, also der sozusagen die Plattform dort entwickelt hat und endlich mal, hätte ich fast gesagt, angefangen hat, diesen Wiederaufbau zu planen. Und wir haben die Pläne durchkreuzt und stellen die letzten Endes mit dieser Arbeit von Michael Beutler auch nochmal in Frage. Ne?
Was sagt eigentlich der Rotary Club Dessau zu dem Ding?
Ja, das ist ja eine Riege von verschiedenen Herren, die auch durchaus schon in die Jahre gekommen sind, aber sehr aktiv und sehr agil sind. Und als wir uns das erste Mal trafen, war das einfach eine total lustige Runde, so nach dem Motto, jetzt geht's los, was auch immer. Und ich finde, also dieses Versuchen, Ausprobieren ist manchmal spannender, als irgendwie 10 Jahre lang irgendwas zu planen. Und so hat man jetzt hier mal eine Situation aus Stroh, die zumindest anfassbar ist. Und ich glaube, dafür waren die extrem dankbar und haben das auch mit dem nötigen Humor aufgefasst, also die Zusammenarbeit.
Was wir sehen gerade hier, wir sind quasi neben dem eingerüsteten Schloss im Park und rechts daneben ist so eine Art riesiges Greenscreen-Moment auf der Wiese. Also ich würde mal sagen, 6 Meter hoch und...
Das musste nämlich als baupolizeilich abgenommen werden,
ja, das
Prüfstatik und so, deswegen sollte ursprünglich noch höher sein. Mhm. Dann haben wir uns dann sozusagen auf diesen Kompromiss geeinigt, was ist hoch genug, damit es hier eben wirklich einen Teil des Parks ausblendet und was ist aber dann auch noch sozusagen pragmatisch umsetzbar, weil die Windlast natürlich ungeheuer groß ist.
Ja.
Genau, das ist von Aram Bartol, der ist ja bekannt geworden mit solchen so ein bisschen Klaas Oldenburg-artigen Interventionen im öffentlichen Raum, meistens von so elektronischen, sozusagen der Einbruch der elektronischen Welt in die Realität. Also zum Beispiel, was viele bestimmt kennen, sind diese Google Maps-Marker, diese roten Wimpel, die hat er irgendwo aufgestellt. Aber ich finde das eigentlich super, ich finde es eigentlich besser als diese Marker, weil... ich weiß nicht, es ist irgendwie listiger, es durchkreuzt mehrfach die Intentionen von Leuten. Also ein Greenscreen dient ja historisch dazu, oder was heißt historisch heute dazu, eben jede beliebige Landschaft hinter eine Person, die irgendwas moderiert oder irgendwas spielt, zu bringen. Und zwar natürlich ganz oft genau so eine Landschaft wie die, in der wir uns hier gerade befinden, halt so einen idealen englischen Park. Und in dem Fall steht die halt hier und blendet den aus. Und wenn man sich jetzt da vorstellt, weil man denkt, man muss hier ein Selfie machen, weil so sieht das ja aus, so wurde das übrigens auch in einem MZ-Artikel lustigerweise heute schon so angekündigt, dass das eben ein Fotostudio sei, hat niemand von uns gesagt, haben die so interpretiert. Aber es ist ja total absurd, in den Park zu gehen und sich vor einen Greenscreen zu stellen. Und dann sieht man ja, wenn der Ausschnitt so sein soll, dass das ein Selfie ist, sieht man halt nur noch diesen Greenscreen-Hintergrund, auf den man dann aber gar nichts projizieren kann, weil wir sind ja draußen unter der Sonne. Sehr hübsch.
So, quietschbunte... Sag mal kurz was dazu.
Ja, das ist hier von Cornelius Grau. Und es handelt sich um einmal einen USB-Adapter, vergrößert, und quietschbunt in der Tat angemalt, mit roten Holzrahmen und gelb, also alles außer Holz, so ein bisschen Billo nachgebaut. Das andere ist ein Taubenschlag, das ist natürlich in Beziehung zum USB-Adapter und so weiter, sozusagen ein nicht nur vordigitales, sondern komplett vormodernes, auch Vorfunk. Kommunikationsmedium, was irgendwie bis ins Altertum reicht, aber trotzdem natürlich immer das aufruft. Und das dritte, das ist noch nicht ganz fertig, ist eine Büroruine. Also die Ruine eines modernen Büros. Ich würde sagen, es ist ein ziemlich intuitiver und irgendwie sehr spielerischer Reaktion auf unseren Modell- und Ruineaufruf. Und wir sind auf den gekommen, der war in der Städelschule in Frankfurt, hat er studiert. Weil wir uns gefielen halt diese Farben so und dass der eben in diesen Bauhaustönen aber so überdreht, als wenn überall zu viel Farbe reingedreht worden wäre, arbeitet. Und wir haben das jetzt so auf die Formel gebracht, dass es irgendwie die falsche Kulisse im falschen Film.
Ist aber wirklich schön. Also das Büro möchte ich schon nochmal sehen. Aber bleibt es eingezäunt? Wahrscheinlich, ne?
Nein.
Nein. Man darf rein.
Ja, das war übrigens eine sehr lustige Bausituation hier. Also mehrere von diesen Sachen, die eben draußen errichtet wurden, haben diesen Bauzaun spendiert bekommen, damit die sozusagen geschützt das errichten können und nicht irgendwie nachts schon Leute kommen, das plündern. Und der Cornelius ist mit seiner Frau und mit seinem kleinen Kind, man sieht die jetzt hier auch gerade, der dürfte so anderthalb sein oder so, ein Viertel, also gerade kein Baby mehr, waren die halt die ganze Zeit hier so eingezäunt und man ist vorbeigegangen und das sah so aus wie Künstler im Zoo. Hier, der Zoo ist ja hier auch gleich, der Zoo-Eingang. Künstlerfamilie mit Kind bei einer typischen Beschäftigung. Frühes 21. Jahrhundert. Sehr schön.
Sehr schön. An der Stelle verabschieden wir uns von euch. Alexander Klose war das, den ihr hier gehört habt, und mein Name Ralf Fendt aus dem Werkleitsmagazin, aber natürlich nicht aus dem Festival. Ich hoffe, ihr und sie findet den Weg nach Dessau. Am Samstag ist Eröffnung, 18 Uhr. Habe ich 19 Uhr. Gibt auch natürlich anschließend von den beiden künstlerischen Leitern des Festivals eine Führung über die, ja, natürlich. Aber erstmal auch eine Führung, das heißt, Sie können da auch Fragen stellen zu den ganzen dezentralen Momenten. Das heißt, es ist auch ein schöner Spaziergang. Wird ja auch schönes Wetter, habe ich gehört. Beziehungsweise ist gewesen, wenn Sie uns am Montag gehört haben. Superflu legt noch auf. Bestens bekannt hier auf, zumindest auf Radio Korax. Und ansonsten sind die ja nur weltweit unterwegs. Das heißt, man kann sie eigentlich relativ selten sehen und erleben. Und ich verabschiede mich hier in das Geräusch eines Parkwächters.